Mensch, du hast recht auf Rehabilitation in Deutschland. Aber wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus? Kommen Sie heute mit mir nach Österreich und wir schauen uns das dortige Reha-System und die entsprechenden Forschungsfragen an. Ach ja, und das Hintergrundrauschen, das erkläre ich Ihnen auch gleich.
Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit Dr. Marco Streibelt.
Wir sind hier live beim 35. Reha-wissenschaftlichen Kolloquium in Leipzig. Das Motto in diesem Jahr lautet: Fair versorgt, Vielfalt leben, Chancengleichheit schaffen. Darüber diskutieren Forschende in diesem Jahr hier auch im Hintergrund. Und das ist das, was Sie hören, während wir hier sprechen. Sie präsentieren die Ergebnisse ihrer Studien, tauschen sich aus. Mit dabei sind auch Vertreterinnen und Vertreter aus Österreich von der Pensionsversicherung. Mit Ihnen möchte ich über das System der Rehabilitation dort in Österreich sprechen, über die Forschung zur Teilhabe am Arbeitsleben in Österreich und auch aktuelle Ergebnisse aus Ihren Studien. Bei mir zu Gast ist heute Doreen Stöhr. Herzlich willkommen, Doreen.
Danke, dass ich da sein darf.
Starten wir mal ganz persönlich und damit fangen wir ja immer an. Wir kennen uns ja auch schon ein Stück weit länger. Wie stellst du dich denn anderen Menschen vor?
Ich bin Doreen Stöhr. Ich bin aus dem schönen Wien angereist und ich bin froh, dass ich da sein darf. Ich darf die Forschungsabteilung in der Pensionsversicherung leiten. Die hat einen speziellen Namen, wie ich finde. Das ist die HAFIL, die Hauptstelle für Forschung, Innovation und medizinische Leistungsentwicklung. Und das Großartige ist, ich darf Reha-Forschung betreiben mit einem großartigen Team.
Ja, und daher kennen wir uns ja auch. Wir haben schon mehrere Jahre Kontakt, weil ihr seid sozusagen unsere Schwesterstruktur in Österreich, wenn man so möchte. Also unser Dezernat Reha-Wissenschaften in Deutschland und ihr halt mit eurer Hauptabteilung.
Das stimmt, nur mit dem Unterschied, wir betreiben keine Forschungsförderung.
Da kommen wir gleich drauf. Aber wie in jeder Staffel auch in dieser Folge, möchte ich dir die Frage stellen, was bedeutet für dich Menschlichkeit in der Rehabilitation?
Menschlichkeit ist insofern für mich unglaublich bedeutend, weil wir auf jede einzelne Person eingehen müssen. Wir müssen unsere Angebote für alle zugänglich machen. Wir müssen in der Gesellschaft alle Menschen mit einschließen. Und ich finde, das passiert noch viel zu wenig. Da können wir noch viel, viel besser werden.
Ja, da sprichst du mir aus der Seele und uns aus der Seele. Dafür gibt es ja auch Forschung. Wenn alles geklärt wäre und alles schick wäre, bräuchte es keine Forschung mehr. Ja. Welche Rolle spielt denn die österreichische Pensionsversicherung überhaupt im Kontext Reha? Also wir in Deutschland, wir haben ja sowohl die medizinische als auch berufliche als auch soziale Rehabilitation. Darüber hängt ja dieses sogenannte Bundesteilhabegesetz, wo für alle Träger der Rehabilitation bestimmte Regeln und bestimmte Dinge geklärt sind. Und die Rentenversicherung spielt eine recht prominente Rolle, speziell bei der medizinischen Reha, zum Teil auch berufliche Reha. Wie sieht denn das in Österreich aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
Bei uns in Österreich ist es ähnlich gestaltet. Die Pensionsversicherung ist einer der größten Träger oder der größte Träger in Österreich. Und wenn wir uns jetzt die Rehabilitation anschauen, haben wir 17 eigene Einrichtungen. Also wir haben 2 ambulante Einrichtungen und 15 stationäre Einrichtungen. Was wir auch haben, ist, wir haben 150 Vertragspartner-Einrichtungen. Und damit können wir einen sehr großen Teil der Rehabilitation in Österreich einfach abdecken. Wir haben auch diese 3 Bereiche, die medizinische, die soziale und die berufliche Rehabilitation. Das ist auch ganz klar so, das ist ähnlich wie in Deutschland gestaltet.
Und speziell die medizinische Rehabilitation ist ja das Flaggschiff, bei euch offensichtlich auch, wenn ich mal zusammenrechne, 17 eigene, 150 Vertragseinrichtungen, ist für so ein Land wie Österreich natürlich eine ganze Menge, muss man sagen. Das heißt, das sind schon die meisten Leistungen, die ihr bezahlt.
Wir bezahlen auch Leistungen zur beruflichen Rehabilitation, das auch, aber man kann schon sagen, dass die medizinischen Leistungen den größten Teil einfach ausmachen. Mhm. Das stimmt.
Und ist der gesetzliche Auftrag auch mit derselben Zielstellung verbunden wie in Deutschland für die deutsche Rentenversicherung, sprich Sicherung der beruflichen Teilhabe?
Ganz genau. In Österreich ist es eine Pflichtversicherung. Da sind jene drinnen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen und über dieser Geringfügigkeitsgrenze einfach angestellt sind. Die sind automatisch in dieser Versicherung drin. Und dadurch ist dieses Klientel, was wir bedienen, auch einfach sehr, sehr groß.
Und letzte Frage von mir. Wie sind die Reha-Angebote gestaltet? Genau wie in Deutschland oder Sieht das ein bisschen anders aus? Also wenn ich in Österreich in die Reha komme, wie sieht das aus? Was erwartet mich da?
Bei uns haben wir von Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bewegungsstützapparat, genauso wie bei euch, ist ein ganz, ganz großer Teil. Pulmo, also Lungenerkrankungen, also diese ganzen Dinge decken wir ab mit unseren Indikationen. Was wir nicht haben, wir haben keine psychiatrische Reha, die wird lediglich von unseren Vertragspartnereinrichtungen gestaltet. Was wir aber sehr wohl haben, ist zum Beispiel, wir haben ein Programm, die Psychokardiologie oder die psychoorthopädischen Rückenschmerzgruppen, weil wir ja wissen, dass die psychische Komponente eine Riesenrolle spielt, dass wir diese Dinge miteinander verschränkt haben. Was wir aber zusätzlich auch haben, neben der ambulanten Reha, so wie man es kennt, also ich schlafe zu Hause und gehe zweimal die Woche ins Rehabilitationszentrum für
Zweimal die Woche ist das?
Zweimal die Woche.
Das haben wir nicht in Deutschland. Also so eine gänzlich ambulante Form von Rehabilitation. Also wir haben die Reha-Nachsorge, die ist so gestaltet, nach der Reha. Aber eine eigene Reha, ein eigenes Reha-Angebot, was nur so ambulant ist, zweimal die Woche, das finde ich spannend. Okay, können wir vielleicht nochmal drüber sprechen gleich. Aber du wolltest noch...
Genau, also das ist das. Und was wir auch haben, ist die teilstationäre Reha, damit wir einfach mehr Rehabilitantinnen auch erreichen, auch in der Peripherie, wo ja viele unserer Rehabilitationszentren stehen, sehr, sehr schön mit Bergen, wie man sich Österreich eben vorstellt.
Natürlich,
ja. Das Spannende dort ist, die Rehabilitanten kommen in das stationäre Rehabilitationszentrum, machen dort ihre Therapien und gehen dann aber nach Hause wieder zum Schlafen. Das heißt, sie sind in einem Umkreis von ungefähr 50 Kilometern und können dort ihre Therapien in Anspruch nehmen. Das ist ein Pilotprojekt, was wir auch gerade evaluieren.
Da haben wir gute Erfahrungen wiederum in Deutschland. Das nennen wir ganztägig ambulante Rehabilitation. Und das läuft genauso, wie du das sagst. Natürlich eher in Ballungszentren als in der Peripherie, weil die Leute natürlich im Umkreis wohnen müssen. Aber wir haben ungefähr 15% der Reha-Leistungen ganztägig ambulant. Ja, also große Ähnlichkeiten. Kommen wir mal zur Forschung und auch zur Datenlage. Was untersucht ihr gerade in Österreich? Was sind so relevante Themen bei euch?
Wir haben ein unglaublich breites Potpourri an Themen, was wir bearbeiten. Also zum einen haben wir Evaluationen. Also wenn die PV neue Rehabilitationsprogramme hat, kommen wir natürlich zum Zug und dürfen die evaluieren, um zu schauen, wo müsste man vielleicht noch verbessern, bevor die dann in den Regelbetrieb gehen. Wir haben ja einen ziemlich großen Datenschatz, wie man das so gern sagt. Also wir dürfen die Daten der PV verwenden, auch zu Forschungszwecken, und dadurch können wir enorm viele Fragestellungen eben auch beantworten. Zum Beispiel haben wir jetzt ein großes Projekt, was wir zum ersten Teil abgeschlossen haben. Das ist zur beruflichen Reha. Da haben wir unsere Datenlage erstmal beforschbar gemacht. Das ist, wie du weißt, das ist wirklich enorme Arbeit, und haben jetzt die ersten Ergebnisse, die wir jetzt hier auch vorstellen, in einem Vortrag, wo wir uns jene Rehabilitanten mit psychischen Vorerkrankungen in der beruflichen Reha auch nochmal herausgezogen haben.
Man hört heraus, und das hast du ja vorhin schon angedeutet, ihr lasst nicht forschen, ihr forscht selbst. Das ist der große Unterschied zwischen uns, glaube ich, an der Stelle. Ja. Wir haben ja die gesetzlich gegebene Möglichkeit, Forschungsprojekte in Universitäten oder Forschungseinrichtungen zu fördern. Das habt ihr nicht.
Nein, das haben wir nicht. Aber wir haben das Privileg, dass ich in einem Team von 15 Personen, von Forschenden, arbeiten darf. Und wir können, weil wir auch unglaublich interdisziplinär aufgestellt sind, können wir die diversesten Forschungsprojekte machen. Und das ist wunderbar. Wir haben Soziologen, wir haben Sportwissenschaftler, Diätologen, Ernährungswissenschaftler, Ergotherapeuten, Pflegewissenschaftler, Psychologen, Sozioökonomen, also all das, ich habe sicher irgendwen vergessen, das tut mir leid. Aber und das ist großartig, ja, weil diese Expertise aus der Forschung heraus, die können wir da abdecken, was sich eben auch draußen in den Rehabilitationszentren wiederfindet, weil da kommen unglaublich viele Ideen aus den Reha-Zentren und gesagt, können wir uns das nicht bitte mal anschauen, und wir kommen, übersetzen das in Forschung und können diese Projekte draus machen. Und diese Zusammenarbeit ist einfach großartig.
Das ist wirklich toll. Also ich meine, ihr seid ja für Österreich zuständig. Ich sag mal 5 Millionen vielleicht, keine Ahnung. Irgendwie so die Größenordnung. Das heißt, das ist vergleichbar mit einem Bundesland hier bei uns? Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ein regionaler Rentenversicherungsträger ein Forschungsteam von 15 Menschen hätte, um sozusagen die Fragen zu beantworten, das ist schon gut. Also da kannst du dich sehr glücklich schätzen, glaube ich, mit der Truppe. Aber braucht man vielleicht auch, wenn man keine Möglichkeit hat, externe Profis reinzuholen, also Universitäten. Das muss man ja sagen, das ist wiederum unser Vorteil. Da können wir eben die Leute ansprechen, die dann dafür prädestiniert sind, beziehungsweise die kommen zu uns und stellen auch, ne, Fragen. Mhm. Ja, aber zurück zu deinem Projekt oder zu eurem Projekt. Vielleicht erzählst du ein bisschen was über das Projekt. Worum geht es da genau? Was habt ihr da gemacht?
Also ich würde gern auf das Projekt eingehen, was wir hier auch darstellen. Da geht es um die Abbrüche in der ambulanten Rehabilitation.
Und ihr habt euch jetzt angeguckt, die Abbrecher und Abbrecherinnen dort.
Genau, wir haben uns die ja mal angeschaut. Und ich kann auch sogar die Daten, die aktuellen Daten, hab ich mitgebracht. Insgesamt haben wir uns 710 Personen angeschaut, die in diesem Zeitraum im Rehabilitationszentrum waren. Und das Spannende ist, dass in der ambulanten Phase 2 Reha 11,3% abbrechen. Wobei bei den dreiwöchigen sind es 8,6% und bei den achtwöchigen sind es 17,7%.
Na gut, die Wahrscheinlichkeit ist auch höher, dass ich abbreche, wenn es länger dauert, weil vielleicht was dazwischen kommt. Das kann ja passieren, ne? Also ich finde die Abbruchquote jetzt nicht besonders hoch. Ich vermute, dass die regulär Entlassenen in Deutschland oder andersrum, die vorzeitig entlassen werden, das müsste in einem ähnlichen Bereich sein, 10% rum. Weißt du die Gründe? Habt ihr euch das auch angeguckt, welche Gründe es gibt?
Ja, wir haben es uns schon angeschaut. Wir haben uns erst die Zahlen angeschaut und dann haben wir mit denen auch Telefoninterviews geführt und haben halt nachgefragt, warum jetzt. Und interessanterweise haben dann Frauen gesagt, naja, es geht sich einfach dann doch nicht mehr aus. Aber was ganz spannend ist, interessanterweise haben die Frauen die Betreuung zentral gesehen und haben geschaut, dass sie die Rehabilitation damit reinbringen. Bei den Männern war das genau umgekehrt. Die Rehabilitation war im Zentrum und sie haben geschaut, wie sie alle Pflichten dort irgendwie herum organisieren. Das Spannende an der Sache ist aber, die Frauen, die haben das so überhaupt gar nicht erkannt, dass sie eine erhöhte Belastung haben. Also ich würde jetzt auch gerne diesen Begriff Mental Load mal einfach nur so fallen lassen. Also der ist ja auch in aller Munde. Aber die Frauen wurden von den Mitrehabilitantinnen als vulnerable Gruppe erkannt. Die haben gesagt, naja, aber das war ja eigentlich vorauszusehen, dass die das nicht schaffen können. Bei der hohen Belastung geht es ja nicht. Interessanterweise, die anderen haben das gesehen, die Frauen selbst nicht.
Interessant. Also das heißt, die Männer haben sich als Rehabilitanten gesehen primär, und alles andere läuft in der Peripherie. Ja. Und die Frauen haben sich weiterhin als Arbeitspersonen verstanden, die weiterhin Arbeit, Care-Arbeit und so weiter hatten und haben das Reha-Thema drumherum gestaltet. Ja. Und haben dadurch natürlich die ohnehin schon doppelte, dreifache Belastung noch weiter erhöht.
Richtig.
Wirklich interessant. War denn die Abbruchquote bei Männern und Frauen auch unterschiedlich?
Ja, sie war sehr, sehr unterschiedlich. Die Frauen, die haben weitaus mehr abgebrochen. Das waren um die 70%, die abgebrochen haben, im Gegensatz zu den Männern. Aber spannenderweise, wenn man sich die Altersstruktur anschaut, es haben eher jene zwischen 56 und 65 Jahren abgebrochen.
Wo man eigentlich denken würde, die haben zumindest keine kleinen Kinder mehr, die sie betreuen müssen.
Genau. Weil die Männer zeigen ein ganz anderes Muster. Mhm. Also die sind zwischen 46 und 65 Jahre alt, sind eher ledig oder geschieden. Ja, im Gegensatz zu den Frauen. Die Frauen sind in einer Partnerschaft, also wenn man das gegenüberstellt. Sie haben aber genauso wie die Frauen einen niedrigen Bildungsstand, haben häufig einen Lehrabschluss. Und alle abbrechenden Männer haben eine niedrige Lebensqualität, was auch bei den Frauen der Fall ist. Und da kommen wir aber zu dem Schluss, Lebensqualität niedrig, Workability Index auch schlecht. Genau. Und die brechen die Reha ab. Das ist aber genau die vulnerable Gruppe, die wir bräuchten. Also die müssen wir erreichen.
Und habt ihr eine Erklärung, woran das liegen könnte? Ist vielleicht das Reha-Modell nicht das geeignete für diese Gruppe? Gerade bei den Frauen, die kriegen es halt doch nicht hin, sozusagen zu der Doppelbelastung, noch eine Dreifachbelastung plus Reha zu machen. Vielleicht müsste man die ganz rausholen und eher ins stationäre Setting packen. Wäre das eine Idee?
Also oder? Was wir gesehen haben, also ich habe immer probiert, Muster zu finden. Mhm. die Muster sind mir nicht eindeutig. Also es gibt welche, die sagen, es muss noch kürzer sein, also ich brauche es noch intensiver, noch kürzer. Dann schaffe ich es irgendwie in den 3 Wochen, meine Kinder fremd betreuen zu lassen.
Dann ist es aber irgendwann ganztägig, ne? Dann ist es irgendwann...
Genau, ja, richtig. Es gibt aber auch jene, die sagen, wie soll ich das schaffen, mit aus dem Kindergarten abholen, wie soll ich das schaffen mit dem Einkaufen? Weil sie organisieren ja schon, auf dem Weg zur Reha, kann ich meinen Sohn noch zum Fußballspiel bringen und dann auf dem Rückweg gehe ich noch schnell einkaufen und dann kann ich das Abendessen machen. Also das sind so diese Frauengedanken. Und dann gibt es aber welche, die eher für die längere Reha. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch für bestimmte Zielgruppen die Reha verlängert. Das muss von 6 auf 10 Wochen, das ist in der psychiatrischen Reha bei einer Vertragspartnereinrichtung für PEIS-Patientinnen, aber eben auch für Alleinerziehende, damit sie das mit der Kinderbetreuung auch einfach besser hinbekommen können, damit sie die Möglichkeit haben.
Okay, also geschlechtersensible Reha-Angebote. Passt ja super hier zum Kongress, haben wir ja heute im Plenar gehört. Da ging es ja um geschlechtersensible Medizin. Also wir brauchen sozusagen nicht ein Reha-Modell, wir brauchen verschiedene Reha-Modelle für die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen. Ihr habt das ja jetzt identifiziert in diesem Forschungsprojekt. Da werden ja sicherlich Empfehlungen formuliert, sozusagen an die Versorgungspraxis. Welche Empfehlungen habt ihr da jetzt daraus generiert?
Dass man personenzentrierte Reha anbieten muss, indem wir die verschiedensten Modelle auch kreieren, wie die teilstationäre Reha, damit wir die überhaupt auch erreichen, dieses Angebot kreieren, dass wir die Reha verkürzen, dass wir die Reha verlängern, dass wir aber auch für spezifische Zielgruppen, wie ich schon gesagt habe, Psychokardiologie, psychoorthopädische Rückenschmerzgruppen, Endometriose ist auch ein großes Projekt, was wir jetzt auch in die Forschung gehen können. Also okay. Wir haben jetzt eine spezielle Rehabilitation für Endometriose-Patientinnen, also all diese Dinge für CRPS, das ist eine Erkrankung der Hand, also wo handspezifische Reha angeboten werden kann, und wir sind mit der Forschung dabei und schauen uns das an. Also wir haben ein unglaublich großes Potpourri schon, auch die Telerehabilitation zum Beispiel, ja, auch die wird ausgerollt werden, damit erreichen wir auch ganz anders die Menschen.
Also ihr flexibilisiert die Reha-Angebote enorm, um sozusagen auch alle möglichen Gruppen in der Bevölkerung zu kriegen, also auch den Zugang, die Zugänglichkeit dadurch zu verbessern.
Genau das, ja, also da geht es ganz klar um die Versorgung, aber auch, dass wir spezifische Zielgruppen in Verbindung mit einem spezifischen Krankheitsgeschehen, dass wir auch die adressieren können.
Okay, das ist ja das gleiche Thema, denn wenn ich kein Angebot für diese Gruppe habe, dann kommen die erst gar nicht zu mir, im Zweifel. Weil dann sagen die, nö, da ist nichts für mich oder ich fühle mich da nicht abgeholt.
Das ist richtig. Zum Beispiel bei unserem einen Projekt, das pflegende, betreuende Angehörigenprojekt, bei uns gibt es die Möglichkeit, dass ich als pflegende, betreuende Angehörige meinen zu pflegenden Partner, meine Partnerin, Mutter, Schwester, wen auch immer, mit ins Rehabilitationszentrum mitnehmen kann, sodass die Möglichkeit gegeben
wird. Das wird dann durchs Reha-Team mitbetreut oder mitgepflegt, genau. Sozusagen. Ah ja, okay. Das ist spannend, aber vielleicht ist es auch in so einem kleineren Land vielleicht auch einfacher möglich, bestimmte Dinge umzusetzen. Das ist vielleicht auch so ein Punkt. Wir in Deutschland haben ja nun mal 16 Rentenversicherungsträger und relativ viele Menschen, die versichert sind bei uns und versorgt werden müssen. Also es wird auch gerne mal mit einem Tanker verglichen, der halt relativ lange braucht, bis er sozusagen die Kurve gekriegt hat. Da seid ihr sicherlich nicht ganz so groß und habt kürzere Wege und könnt vielleicht auch dadurch mehr und Dinge umsetzen. Wenn du jetzt speziell noch mal einen Blick in die Zukunft wagen würdest, du gestaltest also Reha in Österreich, auf evidenzbasiert, wie würdest du dir denn die Reha in Zukunft gerne vorstellen? Was wäre denn für dich so eine Wunschvorstellung, so eine Vision? Wie kann Reha in Zukunft aussehen, um noch besser zu sein?
Also für mich ist dieses Bild von der perfekten Reha noch nicht fertig, weil ich noch viel zu wenig verstanden habe.
Die Wissenschaftlerin in dir, okay.
Ich möchte viel, viel mehr verstehen, was hinter den Zahlen steckt. Welche Person steckt dahinter? Also ich will das wirklich begreifen und da bin ich einfach Ethnografin durch und durch. Und was sind so konkrete Auslöser, die vielleicht ein Ereignis verschlechtern oder Überlastung, wenn ich jetzt auch an chronische Erkrankungen denke, wir können ja nicht immer nur von akuten Ereignissen ausgehen. Auch das sind grundlegend verschiedene Konzepte. Akuter Ereignis, ich werde rehabilitiert, danach geht es mir besser.
Also zum Beispiel neue Hüfte.
Ganz genau, ganz genau.
Okay. Und chronisch wäre dann der chronische Rückenschmerz, der über Jahre hinweg oder über Monate hinweg da zum ist Beispiel. Und dann.
Genau. Ja. Und wenn es jetzt aber progredient ist, das heißt, dass es sich verschlechtert, dann muss ich ja nochmal schauen. Also es geht ja um Teilhabe. Natürlich im beruflichen Setting, aber es geht ja auch um gesellschaftliche, soziale Teilhabe. Was ist, wenn ich ehrenamtlich tätig sein möchte, weil mir das viel gibt im Sinne von
Lebensqualität.
Lebensqualität, Selbstwirksamkeit, auch das. Und das hat ja gesellschaftlich auch einen riesen Impact.
Man kann nicht isoliert berufliche Teilhabe jetzt abschneiden und sich um alles andere nicht kümmern. Das geht nicht. Das haben wir als Rentenversicherung mittlerweile auch verstanden. Klar ist unser gesetzlicher Auftrag, dass Menschen wieder arbeiten, trotz chronischer Erkrankung. Aber das muss man natürlich ganzheitlich betrachten. Also das haben wir mittlerweile auch verstanden. Und was ich auch glaube, ist, dass die quantitative Forschung da ihre Grenzen hat. Weil wir da immer natürlich Gruppen und Durchschnitte anschauen, während man in so einem qualitativen Forschungssetting natürlich die Spezialitäten einzelner Gruppen, einzelner Menschen viel besser verstehen kann. Das, was du gesagt hast, an welchen Punkten kippt das? Das versteht man natürlich durch qualitative Forschung sehr viel besser. Ne?
Ich glaube aber, wir brauchen auch ganz dringend die Multivariatenanalysen. Also ohne die kommen wir gar nicht zurecht. Also man kann das nicht singulär betrachten, man muss es unbedingt gemeinsam betrachten. Also ich will herausfinden, welche Faktoren verstärken sich gegenseitig. Ja. Denn es ist meistens nicht nur ein Risikofaktor. Es sind ganz, ganz viele und das kann ich, vor allem mit den Daten, die halt uns auch zur Verfügung stehen, kann ich das ja großartig auch ermitteln. Also wenn ich jetzt in Prognosemodelle gehe, also da gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten und dieses Feld ist auch noch nicht viel beforscht. Also da ist noch ganz viel drin, was wir rausholen können, um ein gutes Bild von der Reha zu zeichnen, die wir brauchen, um die Menschen gut zu versorgen, um sie wieder teilhaben lassen zu können oder sie in ihrer Teilhabe zu unterstützen.
Schönes Abschlussplädoyer, würde ich jetzt mal denken. Und lass uns mal zur Rubrik kommen, Realitätscheck. Was hat der Marco Streibelt aus diesem Gespräch mit Österreich jetzt mitgenommen?
Realitätscheck.
Also, als erstes nehme ich mit, ihr seid uns recht ähnlich. Nicht nur, was die Sprache betrifft, sondern eben auch, was das Reha-Modell betrifft. Und deswegen sind wir uns auch so nah, was die Forschungsfragen betrifft. Wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, dass wenn wir sprechen, dass ihr immer direkt die Forschung macht, während wir anders agieren. Wir sind eher so im Forschungsmanagement, wenn man so möchte, tätig. Also es forschen andere. Wir haben diese gute Möglichkeit, die Ergebnisse einfach zur Kenntnis zu nehmen und zu nutzen, während ihr sozusagen direkt im Feld seid und erhebt und analysiert. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer. Respekt dafür. Und das Dritte ist, dass ich merke, dass natürlich es Themen gibt, wo wir in Deutschland vielleicht schon ein Stück weiter sind, weil wir mehr Power auch in der Vergangenheit hatten, was Reha-Forschung betrifft, wo ihr von uns lernen könnt, aber wir eben auch von euch lernen können, gerade wenn es darum geht, smarte Lösungen zu entwickeln, flexible Angebote zu entwickeln. Ich glaube, da können wir durchaus auch nach Österreich schauen. Insofern Win-Win-Situation, Doreen. Und ich würde mich total freuen, wenn wir weiter im Gespräch bleiben.
Sehr gern.
Dann sage ich vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch hier auf dem Reha-Kolloquium in Leipzig. Die wichtigen Einblicke in deine Arbeit, in eure Arbeit. Und bevor ich dich verabschiede, wollte ich dich fragen, ob du mit mir noch ein Spielchen spielst.
Unbedingt.
Fairy Tale.
Kannst du dich an deine letzte gute Tat erinnern, egal ob groß oder ganz klein?
In meiner Forschung mache ich kleine gute Taten und große gute Taten. Wenn ich zum Beispiel mit jemandem mich austauschen darf, mit Betroffenen oder mit jemandem, die Reha gestalten, mit den Personen, und sie mir von ihren Nöten, von ihren Sorgen, von ihren Bedarfen einfach berichten, aber auch von dem, was halt gut gelungen ist, wie sie die Sachen gemeistert haben, dann finde ich, dient diesen Menschen einfach Gehör verschafft zu haben. Das, was dann auch zurückkommt, das ist wirklich unglaublich. Und für die größere Tat, die größere gute Tat, wenn man das alles bündelt
und dann noch was für sie tun kann.
Richtig, richtig. Und wenn man dann wirklich weitergehen kann und das umlegen kann, finde ich das großartig.
Das ist tatsächlich ein Vorteil qualitativer Forschung. Dass man mit den Menschen spricht, direkt dran ist und tatsächlich, das nehme ich auch so wahr, wenn ich mit qualitativen ForscherInnen hier in Deutschland spreche, dass das ein sehr dankenswerter Job ist, weil man halt total positives Feedback kriegt. Manchmal wird gesagt, sie sind die erste Person, die mir mal so richtig zugehört hat.
Genau.
Was übrigens auch ein interessantes Licht auf die Versorgung wirft, aber das wäre jetzt nochmal eine ganz andere Folge. Gut, danke schön. Nächste Frage. Gibt es einen Satz oder einen Spruch, der dich immer wieder ermutigt, der dich trägt, so eine Art Leitmotiv?
Ja, da würde ich gern die Anthropologin Margaret Mead zitieren, die, ich übersetze gleich auf Deutsch, die gesagt hat, zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe engagierter Menschen die Welt verändern kann. Tatsächlich ist es das Einzige, was je funktioniert hat. Und das ist einfach mit Forschung, Pilotprojekten und Engagement kann man Schritt für Schritt das System einfach gerechter machen.
Genau. Braucht man eine hohe Frustrationstoleranz, aber irgendwann kriegt man es hin. Nächste Frage. Im Sinne einer Lernkultur schätzen wir ja neue Erfahrungen sehr. Gab es in der jüngsten Vergangenheit bei dir eine Situation, aus der du Neues mitnehmen konntest?
Wir werden an der Langnacht der Forschung teilnehmen in Österreich. Ach, am 24. April ist alle zwei Jahre findet die Langnacht der Forschung statt. In ganz Österreich am selben Tag von 17 bis 23 Uhr öffnen die Universitäten, Forschungsinstitute, öffnen
und
alle
ihr öffnet
ihre Türen.
Auch?
Und wir öffnen auch.
Das ist ja super.
Und ich bin gerade dabei, das mit einem großartigen Team und auch mit dem Veranstaltungsmanagement, mit der Presse, mit allen vorzubereiten. Und das ist das erste Mal, dass ich sowas vorbereite. Und ich muss gestehen, meine Lernkurve ist sehr steil. Ich meine, wenn man das hier,
naja,
hier
wir
sieht,
sind
diese
aber,
Veranstaltung,
na
das
ja.
ist eine ganz andere Hausnummer.
Wir haben lange geübt, das ist das 35.
Ja.
Und ich glaube, die lange Nacht zu bespielen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil man ein ganz anderes Publikum ja adressiert. Seid ihr da direkt, also seid ihr da irgendwie auf dem Markt mit einem Stand oder seid ihr in eurem Gebäude der Pensionsversicherung und wartet, dass jemand kommt?
Ganz genau, zweiteres.
Zweiteres. Dann hoffe ich, dass die Menschen den Weg zu euch finden.
Ja.
Und dass sie mitkriegen, was es Tolles und Spannendes und Innovatives bei der Pensionsversicherung gibt.
Das wäre schön.
Ja. Nächste Frage. Welcher Moment hat dir zuletzt das Gefühl gegeben, das war jetzt richtig gut?
Immer dann, wenn ich es geschafft habe, dass ich Menschen, die mit Forschung gar nichts zu tun haben, ich das geschafft habe, die Erkenntnisse runterzubrechen, sodass das jeder verstehen kann. Das ist mein Moment.
Super, super, ja. Das ist eine Superkraft. Ja, danke für deine Offenheit, danke für das Gespräch und ich wünsche dir natürlich noch ganz viel Spaß hier in Leipzig die nächsten Tage und viele Erkenntnisse.
Danke.
Mensch, du hast recht, freuen Sie sich auf die nächsten Folgen, in denen es um Sie und um Ihr Recht auf Rehabilitation geht. Ich freue mich drauf, vielen Dank fürs Zuhören, bis dann.